Hallo, ich bin Jens Wawritschek und ihr hört die Gekannten mit Markus Holzer und Shaggy Schwarz.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind zurück, die Giganten sind wieder da. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite ist der wunderbare Markus Holzer, der jetzt noch nicht sprechen darf, denn er wird heute sehr, sehr viel sprechen, denn er hat uns etwas mitgebracht, eine Serie mitgebracht. Und wir sind ja oft einer Meinung in vielen Dingen, wir haben einen ähnlichen Geschmack und sowas. Bei einer Sache unterscheiden wir uns aber sehr, sehr groß. Markus hat eine seiner Lieblingsserien mitgebracht und ich kann tatsächlich gar nicht viel mit dieser Serie anfangen. Ich habe schon ein paar Folgen gesehen, also ich würde sagen 30 Folgen habe ich locker mindestens gesehen. Finde es auch nicht schlecht. Aber hab den Hype, den es in Deutschland gab, überhaupt nie verstanden. Wir werden heute mit Markus Holzer über eine wunderbare Serie sprechen, die heißt King of Queens. Hallo Markus.
Hallo lieber Shaggy. Und tatsächlich, ich habe alle Folgen gesehen und das mehrmals, 20 Mal mindestens. Jede Folge ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsserien und ich freue mich heute mit dir gemeinsam nach New York City zu reisen, nach Queens. Vielleicht kann ich dich ja überzeugen, heute Abend nochmal reinzuschauen. Du wirst wahrscheinlich die Serie irgendwo im Fernsehen erwischen. Denn die läuft ja nach wie vor rauf und runter auf mehreren Kanälen. Und das ist auch schön so. Also, The King of Queens, wie es im Original heißt, das The ist beim Deutschen raus, ansonsten der Titel der gleiche. Das ist auch nicht bei allen Sitcoms so. Ist eine US-amerikanische Sitcom, keine Überraschung. Die wurde von 1998 bis 2007 beim US-amerikanischen Fernsehnetwork CBS ausgestrahlt. In Deutschland ist die Serie zunächst bei RTL 2 gelaufen, die ersten 5 Staffeln. Dann hat Kabel 1 übernommen und wie erwähnt wird sie seitdem ja immer wieder wiederholt auf mehreren Kanälen. Warner Brothers Comedy zum Beispiel, während wir das aufnehmen, zeigen ja regelmäßig so regelrechte Marathons, wo ganz viele Folgen am Stück gezeigt werden. Gibt auch viele, nämlich über 207 Folgen, also genau 207 Folgen in 9 Staffeln. Und da kann man schön immer wieder von vorne anfangen.
Ja, 207 Folgen, das ist ja schon auch eine ganze Menge. Mehr als meine Lieblingssitcoms Seinfeld und ist ja auch eine deiner Lieblingssitcoms. Aber ja, 207 Folgen, das ist schon verrückt. Und ich habe es natürlich damals auch schon auf RTL 2 gesehen und habe später auch den Wechsel zu Kabel 1 mitbekommen. Und später gab es noch Wiederholungen, unter anderem, ich glaube sogar auf Viva, wenn ich mich nicht täusche, ist das sogar auch gelaufen, Comedy Central natürlich. Und da gab es etliche Wiederholungen bis heute, wie du es gesagt hast.
Ja, ich erzähle mal, worum es geht, vor allem für Leute, die vielleicht nicht so im Thema drin sind oder nicht so viele Folgen gesehen haben wie du, die vielleicht schon vergessen haben, um was es geht. Es ist eigentlich im Grunde so typisch erstmal Sitcom-mäßig, es geht um ein Ehepaar. Doug und Carrie Heffernan sind ein Ehepaar aus der Mittelschicht, würde ich sagen. Die leben im Stadtteil, also in Queens, New York, zusammen mit dem verwitweten Vater von Carrie, dem Arthur Spooner. Der Douglas, arbeitet als Zusteller für den International Parcel Service, IPS. Den gibt es zwar nicht in Wirklichkeit, aber man merkt ja schon, der basiert auf einem wahren Zustellservice, nämlich UPS. Und Carrie ist zumindest am Anfang als Rechtsanwaltssekretärin in Manhattan tätig. Und da merkt man schon, dass es da ein paar Unterschiede gibt. The King of Queens wurde teilweise von den Honeymooners inspiriert. Die Figuren Doug und Carrie, die basieren lose auf dem Ehepaar Crampton, also damals Ralph Crampton und Alice Crampton, dargestellt von Jackie Gleason und Audrey Meadows. Das ist so eine in Amerika sehr berühmte Comedy-Sketch-Serie aus den 50er Jahren. Hast du da jemals was davon gesehen?
Nur von gehört. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen, aber vom Namen her kenne ich das ja. Ja,
hat man bei uns auch, glaube ich, nie ausgestrahlt und ich hätte es auch nicht mitbekommen zumindest. Aber das war, glaube ich, auch so eine Schwarz-Weiß-Serie tatsächlich, die halt in den USA einen ganz, ganz großen Kultstatus genießt und wie gesagt, King of Queens, das basiert da ein bisschen drauf, wenngleich das schon dann seinen ganz eigenen Einschlag hat. Wenn man über so eine Serie spricht, dann muss man natürlich erstmal auch über die Figuren, die Hauptfiguren und die Nebenfiguren, die immer wieder auftauchen, sprechen, weil in einer Sitcom ist es ja so, da geht es ja vor allem um die Charaktere und die Interaktionen miteinander und da muss man gleich zu Beginn natürlich den Douglas Heffernan erwähnen. Er ist quasi der King of Queens, vielleicht noch ein bisschen sarkastisch, dargestellt von Kevin James, gesprochen von Thomas Carolus im Deutschen.
Ja, hast du wahrscheinlich extra die Pause gesetzt, weil du weißt, ha, der Shaggy, der kennt sich mit Synchronsprechern aus, da soll der auf jeden Fall mal einsteigen. Das ist tatsächlich, Thomas Carolus ist schon jemand, den man im Hörspielbereich, im Hörspielbereich vor allem auch so ein bisschen kennt. Als Synchronsprecher hat der, da ist tatsächlich Kevin James sein Hauptcharakter, der ist ja eine Hauptstimme, daher kennt man ihn auch am häufigsten, am meisten. Der hat auch in deutschen Serien mitgespielt, wie zum Beispiel, ich glaube, ganz kleine Rolle beim Tatort, aber bei der Schwarzwaldklinik hat er eine wiederkehrende Rolle mal gehabt. Beim Traumschiff hat er ein, zwei Folgen auch mitgespielt. Großstadtrevier, also bei diesen normalen deutschen Serien, ist er oft auch dabei gewesen. Und wie gesagt, Hörspiele, aber auch Computerspielen hat er einige Male gesprochen. Star Wars, Old Republic, Knights of the Old Republic, in beiden hat er mehrere Charaktere sogar auch gesprochen. Und in solchen auch Spielen wie Mass Effect war der auch als Sprecher auch mit dabei. Als Synchronsprecher tatsächlich seine bekannteste Rolle, wie ich eben sagte, Kevin James.
Ja, ich kann mich erinnern, ich habe dann in Star Wars KOTOR, also Night of the Old Republic, gespielt und da kam dann diese Stimme und ich habe mich total gefreut, weil ich sofort an den Doug Heffernan gedacht habe. Und dann ist super. Ich glaube, auf jeden Fall gab es direkt bei mir die Verbindung und hat mir sehr viel Freude bereitet. Aber ja, dieser Doug Heffernan, wer ist denn das überhaupt? Der ist ein bisschen dick, der ist bequem, aber eigentlich so ein ganz normaler Typ. Ne? Er liebt halt das Essen, er schaut gerne fern, er mag Sport, also passiv vor allem, wobei er spielt auch ein bisschen Baseball und er mag halt vor allem die Dinge mit möglichst wenig Aufwand erledigen. Er ist ein großer Fan der New Yorker Sportteams, vor allem Football, New York Jets, Baseball, New York Mets. Und er geht aber auch manchmal hier und da zum Madison Square Garden, schaut sich die New York Rangers an, also so ein richtiger, typischer New Yorker, wie man sich den auch vorstellt tatsächlich. Er ist ein bisschen kindlich, vor allem wenn er was nicht bekommt, was er haben möchte, aber er ist auch sehr loyal, sehr bodenständig und im Grunde einfach ein ganz normaler Mann von nebenan, der halt seinem Job nachgeht und sein Leben lebt. Wie gesagt, mit möglichst wenig Aufwand.
Ja, Kevin James ist der, aber Doug Heffernan in dem Fall, das war ja seine Paraderolle. Damit ist er groß geworden und mit dieser Rolle ist er dann auch tatsächlich zum Hollywood-Star auch geworden, auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan auch seiner Filme unbedingt bin. Aber der hat schon dann auch in der A-Liga auch mitgespielt, hat große, auch vor allem dann natürlich Komödien, später mal mit so ein paar ernsten Sachen auch probiert. Aber am Ende die Komödien waren es natürlich, wo man ihn auch sehen wollte. Und das ist halt seine Paraderolle. Jeder denkt an Doug, wenn er an Kevin James denkt.
Und das ist ja auch oft so bei den Sitcoms, da werden ja die Hauptrollen oder die große Hauptrolle wird ja oft den Leuten auf den Leib geschrieben. Das war ja bei Seinfeld so, das war bei Roseanne so. Ich kann jetzt unzählige Beispiele bis hin zu I Love Lucy quasi aufzählen. Und das war hier auch so. Die Serie wurde quasi dem Kevin James, der aus dem Stand-Up-Bereich kommt, wie viele andere eben auch, die wurde ihm direkt auf den Leib geschrieben. Das ist, der Charakter wurde für ihn erdacht. Und wenn man Kevin James so sieht und hört, dann ist er auch ein bisschen so wie der Doug Heffernan, im positivsten Sinne. Also das ist wirklich eins zu eins mehr oder weniger diese Rolle. Und deswegen funktioniert das auch so gut. Wobei ich sagen muss, ich bin grundsätzlich mit dem Cast sehr zufrieden. Die passen da alle sehr gut rein. Zum Beispiel auch die Ehefrau, die Carrie Heffernan, gespielt von der Leah Remini, gesprochen von der Christine Papert.
Ja, da war wieder die Pause, Christine Papert. Ähnlich auch wie jetzt hier in dem Fall bei der Synchronstimme von Doug Heffernan. Auch sie, vor allem natürlich als Stimme von Leah Remini bekannt, natürlich. Aber sie kommt aus dem Musical-Business, meines Wissens. Also hat tatsächlich bei einigen Musical-Produktionen auch die Hauptrollen auch gespielt. Die Rocky Horror Show, also Rocky Horror Picture Show, Anlehnung an den Film, den man natürlich auch kennt, ist ja eigentlich ein Musical. Auch bei Evita, bei Cats hat sie die großen Rollen auch gespielt. Sie hat noch eine Rolle gespielt in einer Serie, die ich auch mochte. Eine kleine Animationsserie, die hieß Little Amadeus, ging um das Leben von Wolfgang Amadeus Mozart. Da hat sie tatsächlich den kleinen Wolfgang Amadeus Mozart gespielt, als er noch gesprochen, als er noch jung war. Und sie hat noch Lisa Chappell, die hat sie sogar auch in anderen Serien auch noch oder in anderen Filmen noch gespielt. Das war ihre zweitbekannteste Synchronrolle. Das ist, vielleicht einige kennen sie aus McLeods Töchter, eine Serie, die auch sehr erfolgreich Anfang der 2000er lief. Claire McLeod war das, diese Rolle. Aber gerade auch hier Leah Remini, die ja auch privat, weiß nicht, ob du das auch nochmal ansprichst, auch noch eine spannende Persönlichkeit ist, aufgrund auch ihrer Historie und ihrem Bruch mit Scientology.
Ja.
Das ist ja auch ganz, ganz spannend.
Hat ein Buch drüber geschrieben, eine Autobiografie und dann später eine ganze Serie auch produziert, wo sie selbst eine Aussteigerin nach vielen Jahrzehnten und hat auch viele Aussteiger dann zu Wort kommen lassen und hat das so ein bisschen zu ihrer Lebensaufgabe gemacht nach dem Game of Queens. Also sie hat dann noch eine Quizshow moderiert, den People Puzzler, aber tatsächlich war das der Hauptbereich, dem sie sich gewidmet hat. ist auch gut so, weil sie kann ja auch von den Einnahmen von King of Queens zum Beispiel leben. Das ist so. Das war damals ja. Auch so, vor Streaming-Zeit, also eine international erfolgreiche Serie, die in die ganze Welt verkauft wurde und immer wieder ausgestrahlt wird. Da kommt nach wie vor auch immer wieder Geld rein, hat sie auch mal gesagt, man braucht nur einen großen Hit und dann hat man quasi ausgesorgt. Das ist natürlich jetzt im Streaming-Zeitalter ein bisschen anders. Da hat sie es noch gut erwischt tatsächlich. Übrigens auch ganz lustig, wenn du die Lia Rimini hörst und die Christine Papert, ist das vollkommen unterschiedlich. Das ist tatsächlich so,
voll.
Wenn du auch King of Queens auf Englisch schaust und auf Deutsch und das vergleichst, dann ist die Carrie Heffernan im Original, die hat so eine ganz raue New Yorker Stimme, auch mit so einem New Yorker Akzent. Und im Deutschen klingt sie eigentlich viel, viel weicher, viel sympathischer, viel femininer, möchte ich fast sagen. Also das ist schon interessant, weil das dann doch ein Bruch ein bisschen ist. Weil grundsätzlich ist es ja schon so, dass die Carrie halt manchmal ganz schön rau sein kann. Sie ist mehr oder weniger eigentlich das genaue Gegenteil vom Doug Heffernan. Meine ich jetzt nicht nur, weil sie sehr schlank ist, sondern sie ist auch einfach ehrgeizig. Sie ist direkt, aber sie ist auch sehr, sehr oft gereizt, schlecht gelaunt. So eine New Yorker Schnauze, wie man das ja auch ganz gerne sagt. Die New Yorker, denen wird ja nachgesagt, dass sie sehr direkt sind, wenn ihnen was nicht passt. Und da passt sie auch wunderbar rein.
Ja, da ist sie auch voll direkt. Was mich immer gewundert hat, kann ich jetzt ganz ehrlich sagen, warum so eine Frau mit Doug Heffernan zusammen war. Habe ich nicht verstanden, weil auch ich finde, optisch gibt die jetzt nicht das beste Paar ab. Also ich glaube, sie spielt da schon ein, zwei Ligen über Doug, muss ich sagen. Also habe ich immer gedacht.
Sie lieben sich aber sehr und es passt ja auch wunderbar zusammen. Weiß ich nicht, denkt man sich ja vielleicht auch in anderen Fällen, wo halt die Liebe hinfällt. Aber ich glaube, in dem Fall natürlich auch bewusst so gecastet worden, dass sie auch eben nicht nur optisch sich absetzt, aber eben auch der Charakter. Sie ist halt auch sehr schnell laut, sie ist schwierig, aber sie ist auch ein bisschen verletzlich. Und da gibt es eine ganz besondere Dynamik, finde ich. Also sie treibt ihn an und er zieht sie immer so ein bisschen runter. Und da gibt es ganz viele Konflikte. Am Ende sind sie ein Herz und eine Seele tatsächlich. Also das ist, wie das auch so gehört in so einer Sitcom. Und ja, der dritte Hauptcharakter, vielleicht auch der wichtigste, das ist natürlich der Arthur Spooner, der Schwiegervater von Doug Heffernan, der Vater von Carrie, gespielt vom hervorragenden Jerry Stiller, gesprochen vom Eckhart Dux.
Ja, Eckhart Dux, das ist jetzt aber auch jemand, den man auch tatsächlich aus dem Synchronbereich auch noch kennt. Eine Synchronlegende, auch eine Hörspiellegende, kann man auch so sagen, auch in etlichen Hörspielen auch schon seine Stimme. Auch als deutscher Schauspieler hatte der auch schon etliche Rollen bei deutschen Serien, Polizeifunk Ruft, auch in etlichen anderen deutschen Kriminalsendungen war der aktiv. Er hat natürlich Jerry Stiller gesprochen, aber auch war er eine der ersten Stimmen von Anthony Perkins, den man natürlich auch aus Psycho und sowas kennt. Also der schon lange auch im Geschäft, hat natürlich auch, wie viele andere Synchronsprecher, Hörspiele gemacht, hat auch Computerspiele, das weniger, aber auch vereinzelt, aber vor allem Hörspiel, gerade auch bei den Master of the Universe Hörspielen zum Beispiel, über die wir ja auch schon mal auch gesprochen haben, hat der unter anderem Man E-Faces gesprochen. Also das ist auch jemand, oder auch bei Lady Bedford, die Pizzabande, auch ja eine Klassiker-Hörspielreihe, auch bei den drei Fragezeichen vereinzelt Rollen. Also das ist auch jemand, der da auch sehr, sehr aktiv war. Aber auch hier muss man sagen, auch hier Jerry Stiller würde ich behaupten, trotz Anthony Perkins, für mich die bekannteste auch Rolle, die er, also Figur, die er gespielt hat. Rolle würde ich für mich sogar sagen, Frank Costanzo oder Costanza, je nachdem, welche Sprache man es schaut. aber weiß nicht, ob du, welche Rolle, ich meine, wir wissen es, es ist tatsächlich, würde ich mal behaupten, dass Arthur Spooner wohl der heimliche Star der Serie auch ist. Aber würdest du sagen, da kommst du gleich zu Wort, welche Rolle findest du besser, diese oder Frank Costanzo oder Costanza?
Die sind sich sehr ähnlich, die Rollen tatsächlich. Also der Arthur Spooner basiert meines Erachtens nach auf einem großen Teil auf dem Frank Costanza, weil viele Charakteristika, die der Frank mitbringt, das Aufbrausende, auch mal das Verrückte, die verrückten Ideen oder eben, dass er auch mal einfach schreit, wenn ihm was nicht passt und einfach sehr emotional ist, all das bringt ja dann auch der Vater von Carrie mit, der Arthur Spooner. Der ist nämlich auch so exzentrisch, laut, ne, unberechenbar. Und ich finde auch von der Darstellung her ist das sehr ähnlich dem Frank. Deswegen ist das für mich eigentlich schwer zu beantworten, weil beides ganz großartig ist. Aber hier ist er halt noch wichtiger. Also Frank Costanza ist eine gute Rolle in Seinfeld, aber er ist halt eine eine Gastrolle. Er kommt hier und da mal vor, aber bei King of Queens ist es ja schon so, dass er zwar nicht in allen Folgen dabei ist, auch dem Alter geschuldet, aber in den allermeisten. Und er ist ja auch ein wirklich unverzichtbarer Teil dieser Serie. Denn der Vater macht ja dann diese Beziehung, die ich gerade erwähnt habe, zwischen dem Douglas und der Carrie erstmal nochmal viel, viel schwieriger. Also der lebt ja im Keller und hat ständig irgendwelche absurden Ideen, Geschichten aus der Vergangenheit, die er da erzählt und irgendwelche Projekte, die er starten will. Er sorgt einfach für die verrücktesten und surrealsten Momente. Ohne ihn wäre die Serie ein bisschen normaler tatsächlich, aber er bringt halt dieses Unberechenbare und auch unglaublich Lustige mit rein. Jerry Stiller ist sowieso ein ganz großartiger Schauspieler und großartiger Comedian vor allem, also Comedy-Schauspieler. Und Arthur Spooner ist halt dann doch vielleicht die Königsklasse gewesen, weil er einfach da Woche für Woche abgeliefert hat.
Absolut. Also das ist auch natürlich für mich, obwohl ich immer die Parallele natürlich zu Seinfeld sehe, für mich der Star, das Highlight in der Serie. Also für ihn habe ich es manchmal geschaut einfach. Aber so, wie gesagt, so Seinfeld ist für mich deutlich drüber. Aber ich will jetzt King of Queens.
Ich habe hier auch so einen Button.
King of Queens kann ich schlecht machen. Was hast du da?
Ein Button, Serenity Now. Immer wenn sie mir reicht, dann drücke ich da drauf und dann ruft
ach,
hier
geil.
Jerry Stiller Serenity Now als Frank Costanza. Ich dachte, das
Hammer.
Packe ich hier mal mit rein.
Aber was ich auch wirklich mochte, das sind ja die drei Hauptcharaktere, da waren wirklich einige sehr sympathische auch Nebencharaktere mit dabei.
Ja, da, vielleicht ganz zu Beginn in dem Aspekt könnte man den Deacon Palmer erwähnen, den besten Freund vom Douglas, der auch ganz wichtig ist, der Victor Williams, gesprochen von Charles Rettinghaus. Weiß nicht, ob du da was dazu sagen möchtest?
Ich glaube, das ist wahrscheinlich von den bisher genannten wahrscheinlich auch einer der bekanntesten Synchronsprecher überhaupt, Charles Rettinghaus, der auch übrigens ein Kollege von uns war, muss man sagen. Der hat einen ganz tollen Podcast, den ich mir auch mehrmals angehört habe. Da ging es tatsächlich um Synchronsprecher. Da habe ich mich auch weitergebildet. Der hieß Stimmen der Anderen oder die Stimmen der Anderen oder einige Stimmen der Anderen. Irgend sowas in der Art auf jeden Fall. Da hatte der etliche andere Synchronsprecher auch zu Gast. Er selber hat unter anderem Leute gesprochen, die man natürlich auch sehr machen, auch Schauspieler natürlich, aber war in den Anfang der 90er bis zum Ende eigentlich im Grunde, bis 2017, 18, die Stimme von Jean-Claude Van Damme. Also den hat er unter anderem gesprochen, hat auch Matt Dillon gesprochen, hat Robert Downey Jr. auch gesprochen, spricht ihn beziehungsweise noch, allerdings nicht in den Avengers-Filmen. Also da hat Robert Downey Jr. eine andere Stimme und seitdem wird er auch von jemand anderem gesprochen. Jamie Foxx spricht ja bis heute zum Beispiel. Das ist auch eine bekannte Stimme. Billy Zane hat ja auch bis 2010er gesprochen. Früher John Cusack, früher Tim Robbins. Also der hat etliche A-Hollywood-Lister auch hier synchronisiert. Und in dem Fall ja natürlich auch für eine wichtige Rolle, zumindest für Doug bei King of Queens.
Ganz genau. Also der ist extrem wichtig. Ist die Bezugsperson quasi vom Doug. Sein bester Freund. Der ist eigentlich deutlich vernünftiger als der Douglas, aber er lässt sich halt auch ganz gerne in einen Quatsch reinziehen, wenn er da irgendwas vorschlägt. Manchmal ist es aber sogar auch umgekehrt, muss man auch sagen, da hat dann der Deacon eine verrückte Idee und der Douglas lässt sich da reinziehen, wenn es zum Beispiel ins Casino geht, wo eigentlich was ganz was anderes geplant war. Aber grundsätzlich, die sind so richtige Kumpels tatsächlich, ne? Der Doug und der Deacon. Der Doug und die Carrie sind ja auch die Pateneltern von einem der beiden Kinder von Deacon. Also auch die Familien sind grundsätzlich auch gut miteinander befreundet. Ein weiterer Freund von Doug Heffernan ist der Spence Olchin, gespielt vom Patton Oswalt, gesprochen vom Jens Wawracek.
Ja, Jens Wawracek kenne ich leider nicht, über den kann ich leider gar nichts sagen. Ja, Jens kenne ich ja sogar ganz gut. Also ich habe ja mit Jens auch neulich mal wieder eine Bühne auch teilen dürfen, der ist auch bei mir dann aufgetreten auch. Jens natürlich, das ist eine Stimme, die Stimme meiner Jugend, Stimme meiner Kindheit. Und ich bin immer sehr aufgeregt und freue mich immer sehr, wenn der auch mal in Fulda zu Gast ist, weil es mein Idol ist. Also natürlich kennt man ihn vor allem, er möchte darauf nicht reduziert werden, weil er sehr viele tolle andere Sachen, Dinge macht, aber Peter Shaw von den drei Fragezeichen ist natürlich seine bekannteste Stimme.
Ja, für die meisten ist er Peter Shaw, für mich ist er in erster Linie natürlich der Spence. Das ist ganz klar.
Ja.
Der Spence, der ist ein sympathischer, der ist so ein richtiger Nerd. Der ist sozial ein bisschen unbeholfen, aber er hat halt auch sehr viele spezielle Interessen. So wie wir auch. Also er mag gerne Superhelden, er mag Wrestling, er mag TV-Serien. Der könnte hier auch wunderbar bei den Giganten mitmachen, tatsächlich. Arbeitet als Fahrkartenverkäufer in der New Yorker U-Bahn. Lebt noch mit seiner Mutter zusammen, am Anfang zumindest. Später dann mit dem Danny, dem Cousin von Doug Heffernan. Hat auch ein bisschen Probleme mit seinem Selbstwertgefühl. Wird auch manchmal von seinen Kumpels veräppelt. Ist aber ein herzensguter Mensch, tatsächlich. Der Spence, mit dem hat man so ein bisschen Mitleid. Der ist einfach so ein so ein gutmütiger Charakter tatsächlich, der eben sich dort deutlich von den anderen Freunden abhebt, weil eben so ein Nerd ist. Trotzdem funktioniert es ja ganz gut, als er dann eben mit dem Danny Heffernan zusammenzieht, gespielt vom Gary Valentine, gesprochen vom Robert Missler.
Ja, da kann ich jetzt gar nicht, also den kennt man unter anderem vor allem auch von Anime-Produktionen auch. Auch sie sehr viele Stimmenimitationen, die er früher auch gemacht hat. Da war er sehr aktiv, auch im Fernsehen ab und zu sehen. Aber vor allem, worüber ich ihn kenne, das ist etwas, was ich mir vor ein paar Jahren, was schon 10 Jahre muss her sein, zugelegt hat. Der hat natürlich Hörspiele auch sehr viel gemacht. Also Schule der magischen Tiere als großes Beispiel. Dafür ist seine Stimme bekannt. Aber der hat die wunderbare, ist auch ein Hörspiel, aber es ist mehr eine Lesung von Jim Knopf, Lukas und der Lokomotivführer und Jim Knopf, die Wilde 13. Da bin ich ja großer Fan, ich großer Michael Ende-Fan. Hab da die beide Bücher erst in diesem Jahr nochmal gelesen, weil ich es jetzt so toll finde. Und hab mir auch mal diese Komplettlesung angehört, der macht es toll. Also auch das eine tolle Stimme. Ja, bis in die kleinsten Rollen hat man da natürlich auch sehr gut gecastet.
Ja, Danny Heffernan ist Douglas' Cousin, wie gesagt, und ist ein bisschen wie so eine jüngere Version vom Douglas. Und er schaut auch wahnsinnig zu ihm auf, der bewundert ihn richtig gern. Der hat ursprünglich betreibt er eine Pizzeria, später ist er dann ein Arbeitskollege vom Doug und der ist im Grunde recht unreif, ich würde sagen so planlos und manchmal auch ein bisschen peinlich mit seinen Ideen. Er bringt ein bisschen Chaos in jede Szene, weil oft weiß er nicht, wann Schluss ist. Und ursprünglich war das nur so ein kleiner Charakter, der hat aber dann später die Rolle von einem anderen quasi eingenommen, einen weiteren Freund, der aber dann die Serie verlassen hat. Zwei kommen nämlich noch, die ich dir vorstellen will, nämlich zum einen der Richie Iannucci, dargestellt von Larry Romano, gesprochen von Mark Seidenberg.
Ja, Mark Seidenberg, das auch ein deutscher Hörspiel- und Synchronsprecher, der aber jetzt, außer dass er so ein bisschen vor allem bei den Europa-Hörspielen sehr aktiv war, Heidi Körting, die ja quasi Produzent ist der Europa-Hörspiele, setzt sehr auf ihn, ist oft bei TKKG zu hören. Auch bei den Enid Blyton, bei der Hörspielreihe, war er mit dabei. Und auch hier, ich habe vorhin McLeods Töchter angesprochen, da hat er auch schon eine Rolle gespielt. Witzig ist vielleicht, und daher kennst du ihn vielleicht oder einige andere, bei Yakari, bei der Serie, hat er den kleinen Donner gesprochen.
Richie Iannucci, also ne, italienische Vorfahren, logisch, nimmt nichts wirklich ernst. Das ist so ein bisschen so ein, der lebt so in den Tag hinein. Jobs, Beziehungen, ist ihm alles wurscht. Hauptsache, er hat seinen Spaß. Er hat eine ganz, ganz große Klappe. Er redet viel, manchmal auch zu viel. Und er stellt sich gerne größer dar, als er ist, vor allem bei so Frauengeschichten. Interessanterweise hat der Schauspieler Larry Romano King of Queens dann verlassen, rund um die zweite Staffel, weil er sich dann auf andere Projekte konzentrieren wollte. Und er hat eine größere Rolle in der Serie Christine bekommen. Die wurde aber 2001 nach nur 6 Episoden eingestellt, aber der Richie, der war dann erstmal verschwunden. Ja, und den letzten Nebencharakter, den ich dir vorstellen will, ist die Holly Schumpert, dargestellt von Nicole Sullivan, auch eine bekannte Schauspielerin, was im Comedy-Bereich betrifft, Mad TV hat sie zum Beispiel gemacht und andere in dem Bereich, und sie wird gesprochen von der Marion Elskis.
Ja, das ist auch eine bekannte, übrigens auch in der Musik bekannt, aber auch ihr Schauspieler und Synchronsprecherin, hat Diane Farrow unter anderem noch gesprochen. Und auch Andy McDowell, Judy Garland, Neve Campbell, aber nicht oft. Sandra Bullock hat sie gesprochen. Jennifer Connolly hat sie meines Wissens noch gesprochen. Und sogar in 3 Filmen, glaube ich, Bridget Fonda, also da auch. Und in einigen, gerade auch Animes. Das sind alles Sprecher, die auch in Animes oft auch verwendet wurden. Bei den Captain Tsubasa zum Beispiel hat sie auch eine wiederkehrende Rolle gehabt.
Ja, die Holly, die hat auch eine wiederkehrende Rolle, nämlich als Hundesitterin. Tatsächlich, die ist ursprünglich die Hundesitterin von Doug und Carrie. Und dann haben die irgendwie eine Idee, wie kriegen wir denn unseren Schwiegervater oder unseren Papa aus dem Haus, den Arthur? Und dann endet das so, dass die Holly regelmäßig den Arthur mit auf die Spaziergänge nimmt. Also ist quasi eine Hundesitterin, die aber auch den Arthur sittet. Und sie macht das gern, sie wird natürlich dafür bezahlt, weil braucht auch das Geld. Aber sie ist grundsätzlich auch eine sehr, sehr sympathische Figur. Sie ist sehr gutmütig, vielleicht ein bisschen zu gutmütig. Sie ist naiv und auch da auf dem Zusammenhang mit Männern sehr behaftet, sage ich einmal. Sie trifft da oft die falschen Entscheidungen und gerät da oft an ziemlich schräge Typen. Aber auch die Holly ist eigentlich eine richtig sympathische, die es auch nicht so leicht hat in dieser Welt. Und ich würde sagen, das waren jetzt auch schon mal genügend Figuren, die tauchen regelmäßig auf in fast allen Episoden in irgendeiner Form. Und das ist so ein kleines, wunderbares Universum. Es gibt da noch ein paar mehr, die müssen wir nicht ins Detail gehen. Die Eltern vom Darkness.
Ich will eine würde ich gerne noch erwähnen. Ein Charakter, den ich nämlich mochte, der Lou Ferrigno, der gespielt wurde von Lou Ferrigno. Das fand ich auch total spannend. Der Hulk in einer anderen Serie.
Ja, der taucht dann auf als Nachbar, spielt sich selber tatsächlich.
Ja.
Und ist immer wieder mit dabei tatsächlich. Der Lou Ferrigno ist der Nachbar in der Serie und ist eine ganz schöne Petze tatsächlich. Und da gibt es eine Folge, wo er hier für den Tratsch in der Nachbarschaft verantwortlich ist. Ich kann mich erinnern, ich habe den mal bei einer Convention getroffen, habe auch ein Foto gemacht. Alle wollten ein Foto mit dem haben, weil er der Hulk ist. Und ähnlich wie bei mir in Swabra-Check war bei mir auch hier der Fall. Ich wollte ein Foto mit ihm haben, weil er Lou Ferrigno aus King of Queens ist.
Finde ich übrigens spannend, weil sowas gab es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht so oft, dass wirklich Leute sich selber quasi, also im Grunde eine Persiflage auch ein bisschen von sich selber spielen. Das ist ja dann später auch nochmal normaler geworden. Das gibt es ja häufiger, aber das war damals schon auch eher was Besonderes.
Ja, auch, dass er sprechen durfte, war was Besonderes. Man kannte ihn in erster Linie, also kommt er aus dem Bodybuilding, hat eben den Hulk in der Serie gespielt, aber nur den Hulk und nicht den David Banner hieß er damals, der Bruce Banner in der Serie. Er hat also immer nur gegrawlt, aber er hat nicht sprechen dürfen. Aber im King of Queens, da darf er auch sprechen. Überhaupt haben wir da so ein bisschen über den Cast gerade gesprochen, aber ist schon ganz interessant, weil ich finde ja, bei King of Queens funktionieren die Charaktere und die Interaktionen schon sehr, sehr gut und das könnte auch daher stammen, weil zum einen der Cast halt wunderbar miteinander auch privat ausgekommen ist, aber die waren teilweise auch wirklich miteinander verwandt. Also der Danny, der den Cousin quasi von Doug Heffernan spielt, beziehungsweise der Cousin ist, wird von Gary Valentine dargestellt, das ist der Bruder von Kevin James. Die Mutter von Spence Aldrin, die Veronica, wird von der Anne Mira gespielt. Das war die langjährige Ehefrau von Jerry Stiller. Und das Lustige ist ja, die Veronica ist total verschossen in den Arthur. Der kann sie aber überhaupt nicht leiden. Da gibt es auch sehr, sehr viele gute, lustige Szenen. Die waren auch im echten Leben wirklich jahrzehntelang ein Paar und haben auch viele Jahre als Comedy-Duo performt. Ne? Stiller und Mira, das war schon legendär. Und die haben dann auch noch ihren Sohn mitgebracht, der Jerry Stiller und der Ben Stiller. Die sind nämlich auch verwandt. Ben Stiller kennt man auch, die Jüngeren wahrscheinlich. Und der Ben Stiller spielt manchmal die jüngere Version vom Arthur quasi. Den Vater von Arthur, Entschuldigung. Und
in Rückblicken sozusagen.
Genau, weil da gibt es ja, wie in Sitcoms üblich, dann blickt man manchmal zurück, was so früher war und so. Es gibt ja auch Folgen, wo sich Douglas und Carrie kennengelernt haben. Und dann gibt es auch so Szenen, wo der Arthur zurückblickt. Und da spielt der Ben Stiller den Vater vom Arthur, der den Arthur aber gar nicht so sehr mag, sondern nur seinen Bruder bevorzugt. Weiteres Beispiel, ne? Stefania de la Cruz, die Ehefrau von Doug Heffernan, taucht immer wieder in verschiedenen Rollen auf. Angelo Pagan, Lea Rimini's damaliger Ehemann, taucht auch in ein paar Folgen auf. Also da hat man sich quasi die Leute ins Boot geholt, mit denen man eh schon gut ausgekommen ist. Das war so eine kleine Familienangelegenheit.
Jemand, der auch, ich weiß nicht mehr die Rolle, ich habe es nur gelesen, der auch wirklich ein paar Folgen mit auch immer mal aufgetaucht ist, bei der Serie ist ja Bryan Cranston.
Oh ja.
Auch der hat ja nicht nur bei Malcolm mittendrin oder später natürlich Breaking Bad, wo es Erfolg gefeiert, der war hier auch schon in Rollen vertreten. Bei Seinfeld übrigens auch.
Ja, hier, da ist er der Zahnarzt bei Seinfeld.
Ja,
ja, Bryan Cranston, großartig. In so vielen meiner Lieblingsserien dabei, muss man sich mal vorstellen, oder sie gerade genannt, ne? Malcolm, großartig, meines Erachtens nach, zumindest die Originalversion.
Ja.
Seinfeld, King of Queens. In King of Queens, da ist er der Nachbar. Also die haben einigen Folgen gibt es ja die nervigen Nachbarn, nämlich die Sackskis. Und da gibt es eben den Tim, der ist der Bryan Cranston. Und es gibt die Frau Dorothy, dargestellt von der Didi Rasher. Und die sind sehr, sehr nervig. Und sehr, sehr nervenaufreibend, sagt man, glaube ich. Also
ja.
Die Heffernans wollen mit denen eigentlich nichts zu tun haben. Aber die Sackskis, die lieben die Heffernans, haben auch keine anderen Freunde und gehen denen ständig auf die Senkel. In einer der großartigen Folgen ist es auch so, der überzeugte Bryan Cranston quasi, also der Tim Sackski, den Duck davon, dass er hier bei so einem Pyramidenspiel mitmacht. Die gefällt mir auch ganz wunderbar. Also das ist wunderbar, dass du den noch erwähnt hast hier, den Bryan Cranston. Der gibt dann, der verleiht so einer Serie dann endgültig den Stempel des Großartigen, wenn ich mal so sagen darf. Ja, den Lou Ferrigno hatte ich mir noch aufgeschrieben, den hast du ja wunderbar schon reingebracht. Da sind einige von den vielen Gaststars und wie gesagt, diese Familienverhältnisse, die haben wahrscheinlich auch für ein ganz angenehmes Arbeitsklima gesorgt, wenn man sich so gut untereinander kennt.
Ja, es gab ja wirklich etliche auch Gaststars, da hast du bestimmt, also die ich mich auch erinnern kann, auch wenn sie nur eine Folge mitgespielt haben, du hast gerade Ben Stiller angesprochen, aber auch jemand, den ich ja wirklich inzwischen richtig feier, ist Nick Offerman, den ich richtig gut finde, aber auch sie war damals eine meiner Lieblingsschauspielerin, Jenny Garofalo, die ja auch eine ganz, ganz tolle Schauspielerin ist, aber auch so Leute wie Legenden wie Burt Reynolds oder Adam West, die auch mal
mit Gastauftritt
dabei waren.
Spielt sich selber, eine großartige Folge, wo dann tatsächlich der Spence mit dem Adam West ganz gerne zu Comic-Con kommen will, damit die Leute ihn endlich einmal selber bewundern, weil er den Adam West bringt und dafür lässt er den Lou Ferrigno sitzen, mit dem er ursprünglich hinkommen wollte, weil der Adam West dann noch was Größeres ist. Und dann sagt dann der Adam West, ja, aber wenn du jetzt den William Shatner getroffen hättest, hättest du mich wahrscheinlich auch stehen lassen. Und das gibt auch dann der Spence zu und dann muss er leider aus dem Auto vom Adam West aussteigen und der fährt dann alleine zur Convention.
Und nicht zu vergessen, es gibt ja auch diese Kampf, wo die ein paar MMA-Stars auch dabei waren. Ja. Mandy Couture, Rampage Jackson, solche Leute, die mit dabei waren.
In einer der späteren Folgen ist es jetzt tatsächlich so, dass der Kevin James ein großer UFC-Fan ist und MMA-Fan ist. Er hat auch mal einen Film gemacht, ne, wo er selber so einen UFC-Kämpfer spielt. Stimmt, da kommen die alle vor in so einer, es ist mehr oder weniger eine Vorstellung, Traumsequenz und prügeln hier die IPS-Drivers.
Ja, und Adam Sandler, den man auch erwähnen muss, der auch mal in einer Rolle auch in der letzten 9. Staffel mit dabei war, der ja auch Freund von Kevin James geworden ist und die auch schon einige Sachen auch zusammen gemacht haben.
Genau, also spielt in der Serie einen alten Schulfreund vom Douglas, der mit dem Gesetz das nicht alles so ernst nimmt. Tatsächlich sind die privat gut befreundet. Man könnte auch sagen, der Adam Sandler hat den Kevin James so ein bisschen mitgenommen in seine eigenen Filme, hat ihm da ein paar Filmrollen verschafft. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe mir auch mal überlegt, ne, warum die Serie denn meines Erachtens nach so gut funktioniert, weil natürlich vielleicht kann dir das ja so ein bisschen die Serie schmackhaft machen. Ich finde halt, dass mehr noch als in so manch anderen Serien hier ganz normale Alltagskonflikte aufkommen, die wir halt kennen. Die werden aber natürlich sehr stark übertrieben dargestellt. Es geht ja um Faulheit, Geld, Ehe, Statusdenken, Klassenthema. Doug und Carrie sind ja, wie erwähnt, Teil der Mittelschicht, normale arbeitende Menschen quasi, im Gegensatz zu vielen anderen Sitcoms, wo die Leute entweder sehr viel zu Hause sind oder dann doch etwas besondere Berufe haben. Jetzt vielleicht nicht unbedingt Al Bundy oder so, aber es gibt ja viele Sitcoms, wo dann der Rahmen ein bisschen mehr höher gestellt ist, sag ich mal. Das funktioniert aber hier ganz gut eben, dass hier diese bodenständigen Stories passieren. Also viele Geschichten, die auf so kleinen Lügen basieren, die dann eskalieren oder es geht dann oft um Ducks Gewicht oder der Arthur, der mal was völlig Hanebüchenes versuchen will und man versucht ihn dann irgendwie zu bremsen. Also es ist eine klassische Sitcom-Struktur mit eigentlich so ein bisschen bodenständigen, aber auch so herzerwärmenden Geschichten, finde ich persönlich. Also weiß nicht, der Duck zum Beispiel, der lügt, um Stress zu vermeiden, die Carrie merkt das, alles eskaliert, am Ende geht es aber dann doch gut aus. Oder eine Folge, wo sie in einem Restaurant sind, wo der Doug gerne hingeht, dann nimmt er mal die Carrie mit, dann kriegt sie halt ihr Kapern auf ihren Nudeln, das will sie aber nicht. Dann eskaliert das so sehr, dass die Carrie da zu streiten beginnt, weil sie halt in der Form an diesem Abend zumindest ein Stinkstiefel ist, dann verbietet sie dem Doug, das da hinzugehen. Dann eskaliert das, am Ende geht er trotzdem geheim hin, sie merkt aber dann wieder, nee, eigentlich war das eh von mir auch übertrieben. Sie ist aber dann trotzdem sauer, weil er halt alleine bereits hingegangen ist. Solche kleinen Dinge quasi.
Ja, viel Zwischenmenschliches natürlich, viel aus der Beziehung auch, was da gezogen wird. Also schon eine Familien-Sitcom, wo es um das zu. Aber schon auch ein bisschen vom makabereren Humor, zumindest so. Das ist das, wovon diese Sendung auch gelebt hat.
Und wie gesagt, der Arthur bringt halt dann dieses völlig Jenseitige mit rein, wenn er so einen Wutausbruch hat oder eine völlig verrückte Idee oder wie auch immer. Und das lässt dann oftmals alles noch ein bisschen mehr eskalieren. Interessanterweise ist ja King of Queens auch mit einer anderen Serie sehr eng verbunden, nämlich Everybody Loves Raymond. Alle lieben Raymond, das ist auch bei uns eine Zeit lang gelaufen, war gar nicht so erfolgreich bei uns, dafür in den USA sehr erfolgreich, erfolgreicher als King of Queens tatsächlich. Und King of Queens ist zwar kein direktes Spin-off, aber das spielt so im selben Fernsehuniversum. Es gibt nämlich mehrere Crossover-Episoden, also in der Anfangsphase von King of Queens tritt der Ray Barone, wie er in der Serie heißt, der Ray Romano, auch mehrmals in seiner Serienfigur, in seiner Serienrolle auf. Und Kevin James war auch bereits früher in Everybody Loves Raymond zu sehen, die sind auch gut befreundet. Da hat er am Anfang noch Kevin geheißen und dann hat man aber eben King of Queens eingeführt und dann gab es die Rolle Doug Heffernan und dann ist ja Doug Heffernan auch mal bei Everybody Loves Raymond aufgetaucht. Hast du Raymond damals auch geschaut?
Ich habe ein bisschen das auch geschaut, weil ich tatsächlich damals mich gefragt habe, warum das so ein Riesenerfolg in Amerika auch ist. Das ist ja dann auch ein bisschen später nach Deutschland gekommen. Und Ray Romano war ja zeitweise der erfolgreichste Schauspieler der Welt, gemessen an dem, was er verdient hat. Der hatte damals Jerry Seinfeld auch abgelöst. Und die Serie war in Amerika ein Riesenerfolg. Und der hatte ja auch Kevin James, oder gilt als einer seiner Entdecker, und hat den dann quasi so ein bisschen gefördert und ihn auch in seine Sitcom quasi reingeholt als Gaststar. Und daraus ist er ja dann das große Kevin James Imperium geworden. Also Ray Romano, ein ganz großer, wichtiger Mentor und eine wichtige Figur natürlich für Kevin James und natürlich auch für dann King of Queens. Und ich glaube, dass gerade am Anfang war ja nicht der Einzige aus Alle lieben Raymond, der da auch Gastauftritte hatte, sondern es waren ja wirklich einige der Darsteller, die dann, glaube ich, am Anfang auch dafür gesorgt haben, dass auch King of Queens dadurch bekannter wurde in Amerika.
Ja, da gibt es eine Folge, wo Douglas seinen Führerschein erneuern muss. Da ist auch die ganze Familie dabei. Also die Mutter, der Vater und der Bruder vom Raymond aus der Serie. Und das ist insofern interessant. Das gibt halt so Sitcoms, die in Amerika wahnsinnig erfolgreich im Fernsehen liefen und bei uns gar nicht so erfolgreich waren. Und dann umgekehrt Serien, die in Amerika okay liefen, die dann bei uns durch die Decke gegangen sind. Da ist offensichtlich, was den Humor betrifft, gibt es da ganz große Unterschiede. Das finde ich schon sehr bemerkenswert, dass man bei uns zum Beispiel King of Queens deutlich besser kennt als Everybody Loves Raymond. Und in Amerika ist es dann doch eher umgekehrt.
Ja, aber auch Sendungen wie Seinfeld oder auch Frasier waren ja in Deutschland keine großen Hits. So, das sind ja Hits in Amerika gewesen.
Ganz genau. Interessanterweise ist ja beim King of Queens auch so, dass es, wenn man sich die Serie anschaut, die Staffel 1 ist ganz anders als die anderen Staffeln. Das fand ich insofern interessant, weil sich das dann doch grundsätzlich immer bei so einer Sitcom entwickelt. Aber bei King of Queens finde ich es auch besonders auffällig, weil es sind einfach teilweise Figuren rausgenommen worden und dann nie wieder erwähnt worden. Ich finde schon, dass nicht nur das Logo anders ist, die Titelmusik ist anders, aber ein bisschen anderes Feeling tatsächlich in der ersten Staffel und teilweise auch andere Rollenbesetzungen, also die Mutter von Spence zum Beispiel. Und ja, Carrie hatte da in der ersten Staffel noch eine Schwester, die regelmäßig aufgetreten ist, gespielt von der Lisa Riefel. Nämlich taucht die Sarah Spooner in den ersten 6 Folgen durchgehend auf. Ich glaube, mit Ausnahme von Folge 4 ist die jüngere Halbschwester von der Carrie. Und irgendwann ist den Produzenten, nämlich laut Kevin James, kein Handlungsstrang mehr eingefallen für sie und die ist dann einfach aus der Serie genommen worden. Gab gar keine Erklärung tatsächlich, ist die Figur einfach verschwunden und später ging man sogar so weit, dass man gesagt hat, die Carrie war eigentlich ein Einzelkind, die hat gar keine Schwester. Es hat also nie stattgefunden.
Also sie wurde auch gar nicht mehr dann quasi erwähnt, sondern es wurde tatsächlich geleugnet.
Ja. Im TV-Business gibt es übrigens einen Fachbegriff, da habe ich mal recherchiert, weil es hat mich wirklich interessiert, das ist das Chuck Cunningham-Syndrom, also eine Figur verschwindet plötzlich und wird dann nie wieder erwähnt und es wird auch nicht erklärt, warum sie weg ist. Sie ist einfach weg und hat nie existiert. Das geht auf Happy Days zurück, ist auch eine amerikanische Serie, da ist der Chuck Cunningham nach einem frühen Staffeln einfach verschwunden und hier war es die erste Staffel, wo die Sarah Spooner einfach erwähnt wurde. Ja, und auch ansonsten.
Ja, ähnlich ganz kurz, Boris Blocksberg hat ja Ähnliches erlebt auch.
Der Bruder von der Bibi
Blocksberg, ich mal erwähnen.
Ja, ganz genau.
Der Bruder von, genau. Folge 6, Bibi verliebt sich, ist er in die, ich glaube, Ostsee, wegen erstmal zu den Großeltern und dann nie wieder erwähnt worden.
Ja, und die Carrie ist auch ein bisschen netter, finde ich, in dieser ersten Staffel. Später war es tatsächlich so, dass Kevin James ein bisschen mehr Verantwortung übernommen hat und das ein bisschen in die richtigen Bahnen gelenkt hat. Und da gab es eben auch das Recasting von einigen Figuren. Ich mag die erste Staffel sehr gerne, aber es ist schon so, dass da ab Staffel 2 die Serie dann so ihr Herz quasi erhält.
Ja, er ist ja quasi dann auch als ausführender Produzent mit eingestiegen sozusagen und hat dann natürlich viel mehr Mitspracherecht dann auch noch gehabt und dann, ich glaube, gute Veränderungen, zumindest klingt es so, wenn du das so sagst.
Ja, es gab auch ansonsten so einiges so Redcons, also Inkonsistenzen, die mir da so eingefallen sind. Also zum Beispiel gibt es mehrere Versionen, wie sich Douglas und Carrie kennengelernt haben. Es gibt verschiedene Darsteller, die unzählige Rollen überhaupt zu Gastrollen eingenommen haben und zum Beispiel wurde eben nicht nur Carries Schwester, sondern auch der Richie und ein Hund, denn der Stanley, die wurden einfach so aus der Serie genommen, ohne das jemals zu erwähnen. Und es gab auch mehrere Football-Coaches, nämlich 2. Einmal war es der Burt Reynolds und vorher war es aber ein anderer. Das heißt, auch da hat man, was die Konsistenz betrifft, war man da nicht immer ganz stringent. Hat aber einen besonderen Charme, wenn man das regelmäßig so oft anschaut wie ich, dann fällt einem das auf. Ein Gelegenheitszuschauer wird das vielleicht auch gar nicht so aufgefallen sein.
Ja, mag sein. Also ich wusste das mit der Schwester. Das andere ist mir alles nicht aufgefallen.
Ich habe noch zwei Fun Facts für dich.
Ja, gerne.
Es wird ja einmal so angedeutet, dass Douglas und Carrie ein Kind bekommen. Sie verliert dann auch das Kind. Das ist eine der traurigsten Folgen tatsächlich, die es da gibt in der Serie. Mhm. Es war ein Mehrteiler. Das Studio wollte nämlich nicht, dass Douglas und Carrie ein Kind bekommen. Man hat mit dem Thema immer wieder gespielt und zumindest bis auf das Finale hat man das aber niemals so umgesetzt. Und da waren die Produzenten sehr federführend. Die haben sich nämlich geweigert quasi. Sony hat vorgeschlagen, also ne, von CBS haben wir gesagt, ne, Sony hat das produziert. Sony hat vorgeschlagen, lass dir doch mal ein Kind haben, dann haben wir noch einen weiteren Aspekt. Das hat man in einigen Serien ja probiert. Ich rede mit Al Bundy, also eine schrecklich nette Familie, da ist ja mal der 7 für eine Zeit dazugekommen zum Beispiel. Aber nein, die Produzenten haben sich hier geweigert. Die haben gesagt, nee, wenn in der Familie Heffernan sowas Großes passiert, dann passt das nicht mehr rein. Und vor allem haben wir eh schon den Jerry Stiller quasi, oder den Arthur Spooner, der ist ja das Baby der Sendung, was auch irgendwie wahr ist. Und das haben sie sich da, wie gesagt, verwehrt, ein Kind einzubauen. Und es war auch die richtige Entscheidung, finde ich persönlich. Im Serienfinale, da passiert dann was. Ich möchte es nicht vorwegnehmen, aber da kommt dann, da wären sie auch nochmal glücklich. Ein zweiten Fun Fact, der passt so gut zu unserer Folge 4. Da haben wir über das Wrestling in den 90er Jahren gesprochen. Den wollte ich auch noch anbringen, weil der Spence sagt hier etwas zum Douglas, der in einem Pyramidensystem eingreifen will. Das ist die Folge, die ich vorher erwähnt habe. Eine der Folgen mit dem Bryan Cranston. Und da sagt dann der Douglas auf Englisch, "Don't make me Cactus Jack your ass." Und das fand ich ganz lustig, weil Cactus Jack ist ja ein berühmter Wrestler, der Mick Foley. Und tatsächlich war der Mick Foley in den frühen 80er Jahren ein Teamkollege von Kevin James im Ringerteam der Ward Melville High School. Das heißt, die haben zuerst im gleichen Team gerungen und angeblich war ja Kevin James sogar besser als der Mick Foley in dieser Sportart. Das fand ich ganz charmant.
Ja. Spannend. Wusste ich gar nicht, war mir gar nicht bewusst. Wieder so ein, auch eine Cross-Promotion zu einer anderen Folge. Das haben wir schon oft auch gehabt. Sehr schön.
Und wie gesagt, es ist halt tatsächlich so, dass die Serie in Amerika ordentlich gelaufen ist. Ich meine, 9 Staffeln sind ja nicht nichts, ganz im Gegenteil, aber sie ist nie so durch die Decke gegangen, gab auch keine Emmys oder so. Tatsächlich war es so, dass die erst mit ganz vielen Wiederholungen eine gewisse Bekanntheit und Beliebtheit in Amerika zusätzlich gewonnen hat. Bei uns war das halt ganz anders. Bei uns ist King of Queens, glaube ich, einer der erfolgreichsten Sitcoms der letzten 20 Jahre. Und ich war vor einigen Jahren ja auch in New York City, um diesen Eissalon mir anzuschauen, aus der Titel Sequenz, ne, diesen in der Corona Street, da habe ich auch mit dem Verkäufer dort gesprochen ein bisschen. Der hat mir auch erzählt, ja, er kriegt ganz viele Besucher aus Deutschland, die da kommen und sich das anschauen wollen, weil sie das in King of Queens gesehen haben. Also ist tatsächlich bei uns diese eigentlich typische New Yorker Serie ist total beliebt bei uns. Ich weiß gar nicht, warum. Also ich weiß warum, weil ich liebe die auch, aber ich weiß nicht, warum einige Sitcoms besser funktionieren als die anderen, weil so Raymond und King of Queens sind ja beide sehr amerikanisch, so wie auch Seinfeld.
Ja, klar. Also sind ja auch zumindest ursprünglich von gleich ähnlichen Machern sozusagen. Und das ist dann schon komisch, dass die eine Serie halt wirklich funktioniert, die andere. Ich glaube, wenn du hier auf der Straße jemanden fragst, kennst du Alle lieben Raymond? Ich glaube, einer von 50 würde wahrscheinlich sagen, die kenne ich. Und King of Queens würden wahrscheinlich 40 von 50 sagen, ja, die kenne ich. Sogar mehr als bei Seinfeld oder so. Also definitiv.
Ja, ansonsten, also ich könnte jetzt nicht meine Lieblingsfolge nennen. Gibt einige ganz besondere, alle Folgen mit Bryan Cranston oder auch die Folge, wo Douglas als Lehrer, als Hilfslehrer unterwegs ist, finde ich sehr lustig. Die erste Folge, die ich gesehen habe, das weiß ich auch noch, war mit seiner Ex-Freundin Margie, wo er ihr einen Song komponieren wollte. Die hat mich damals direkt zum Fan gemacht, habe ich angeschaut, habe mich halb tot gelacht und seitdem bin ich dran geblieben. Aber für mich gibt es da unglaublich viele Highlights. Eins ist für mich aber klar, ohne den Jerry Stiller hätte das nie funktioniert. Das ist der hält alles zusammen. Der ist quasi der Kid, also nicht der Kid im Auto, sondern der Fensterkid, der diese Serie halt zusammenhält, den ganzen Cast zusammenhält und eigentlich ja, der vielleicht der wichtigste Mann ist.
Eine Sache, die für mich aber auch, glaube ich, auch vielleicht auch wichtig war für den Erfolg, ist tatsächlich die Titelmusik von Billy Weber, dieser Song All My Life.
Oh, ja.
Das ist auch so ein, wenn ich an die Serie denke, habe ich sofort diesen Song im Ohr. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Song ist sofort da.
Erst mit der zweiten Staffel tatsächlich gekommen. In der ersten Staffel gab es ja noch eine andere Titelsequenz, wo man quasi so in der U-Bahn so gezeichnet, so zeichentrickartig animiert. Und da ist halt einfach das Logo zu sehen. Ja, die Musik ist dann erst später gekommen, aber natürlich ist es ein großartiger Song, wenn es beginnt hier. My eyes are getting weary, my back is getting tight, I'm sitting here in traffic. On the Queensborough Bridge tonight. Ist natürlich bei mir auch in, wie sagt man, mir ist das übergegangen, gibt es so ein Sprichwort. auf jeden Fall ein absoluter Kult-Song.
Ja, absolut. Kann ich auch total verstehen. Und für dich auch eine absolute Kultserie. Und ich freue mich sehr, lieber Markus, dass du uns diese Serie mitgebracht hast. Und ich habe gerade doch das Bedürfnis, vielleicht mir doch ein oder andere Folge mal reinzuschauen und vielleicht mir doch mal ein anderes Bild zu machen. Ich wüsste nicht, warum es mir eigentlich nicht gefallen hat. Denn alles das, was du gesagt hast, sind ja eigentlich Dinge, die mir gefallen sollten. Also würdest du sagen, ich soll mal sofort reinschauen?
Ja, hundertprozentig. Also wie gesagt, in deinem Fall, guck dir mal so eine Folge mit den Sexkis an, mit dem Bryan Cranston. Ich glaube, ja, da hast du einen guten Anknüpfungspunkt.
Das mache ich. Vielen Dank dir, lieber Markus. Vielen Dank auch euch hier an den Empfangsgeräten oder wie auch immer man das sagt. Markus, wir gehen raus. Ich sag mal tschüss. Wir sehen uns und hören uns in 2 Wochen wieder, hören wahrscheinlich eher in 2 Wochen. Da gibt es die neue Folge. Seid gespannt, seid überrascht, was wir dann mitgebracht haben. Es wird auf jeden Fall wieder ein geekiges, ein nerdiges Thema sein. Ich freue mich. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.